So, jetzt spreche ich mit Frau König. Hallo. Hallo. Gleiches Thema. Sie haben ja heute eine ganz schöne Show hingelegt. Sollten Sie vielleicht in Zukunft Anwältin werden?
Nein, Anwältin ist definitiv nicht meins. Dazu bin ich zu selten objektiv, was Neonazi-Strukturen anbelangt. Und höchstwahrscheinlich ist das auch eher mein Part hier im Untersuchungsausschuss, den ich machen kann. Und es gibt sehr gute Nebenklageanwälte im NSU-Prozess und auch darüber hinaus. Die machen ihren Job super. Und mit denen arbeite ich gern zusammen, aber ich möchte ihren Job nicht haben.
Ja. Wie ist es eigentlich für einen Politiker, der das ja eigentlich andere Aufgaben gewöhnt ist, jetzt diese Aufgabe auszunehmen, aus den Leuten, aus den Zeugen dann die Informationen herauszukitzeln?
Manchmal spannend, meistens anstrengend, selten sozusagen befriedigend im Sinne von die Antworten, die ich mir erhofft habe, bekomme ich auch. Oft genug ist es auch so, dass es eher ein Aussageverweigerungsverhalten gibt oder eben die kollektive Amnesie, die um sich greift. Das macht es dann schwer, weiter dabei zu bleiben. Und oft genug überlege ich auch, welchen Sinn es eigentlich hat, Beamte zu befragen, bei denen man im Vorfeld schon weiß, es wird höchstwahrscheinlich auf ich kann mich nicht erinnern hinauslaufen. Nichtsdestotrotz gibt es die Zusage an die Opferangehörigen, alles zu probieren, um aufzuklären. Und wenn ist das der Maßstab und den sollten wir versuchen zu erfüllen in Thüringen.
Das ist ja auch das Schwierige wahrscheinlich, das mit Polizeibeamten zu machen, die ja auch geschult sind, solchen Fragen auszuweichen oder gezielt darauf nicht zu antworten. Wie bereitet man sich dann darauf vor, da denen irgendwas entgegensetzen zu können oder halt ihre Abschottungsmaßnahmen zu durchbrechen?
Das Geschickteste ist eigentlich, wenn man sozusagen Fragekomplexe vorbereitet, auf die sie selber nicht vorbereitet sind. Die wissen ja oft genug, zu welchem Beweisthema, sie werden ja ganz konkret zu einem Beweisthema geladen und versuchen dann im Vorfeld über Akteneinsicht, über eigenes Erinnerungsvermögen oder auch Gespräche mit Kollegen sich vorzubereiten auf das, was kommt. Und natürlich legen sie sich da dann auch Geschichten, Antworten zurecht. Ich meine jetzt gar nicht im Sinne von Lügengeschichten, sondern man bereitet sich eben vor. Wenn man dann aber mit einem Fragekomplex kommt oder überhaupt mit einer Geschichte, die sie nicht vorbereitet haben, dann gibt es eine Chance, das zu durchbrechen. Und darüber hinaus unterschiedliche Fragetechniken probieren, immer mal wieder auch eine Frage doppelt oder dreifach stellen, mittendrin in einem anderen Geschehen eine Frage von vor 2 Stunden erneut stellen, in der Hoffnung, dass plötzlich die Geschichte, die vorbereitet ist, die Antwort nicht mehr da ist und zumindest ein kurzes Stocken und vielleicht manchmal auch nonverbal ersichtlich ist, okay, da stimmt was nicht von der Antwort, die er uns vorhin gegeben hat. Und ansonsten ist, ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man sich nicht nur mit den Akten vorbereitet, die wir hier im Untersuchungsausschuss haben, sondern versucht, weitere Erkenntnisse sozusagen beizuziehen. Es sind oft genug Antifa-Recherchen, das sind Gespräche mit Nebenklageanwälten aus dem NSU-Prozess oder eben auch mit Mitgliedern anderer Untersuchungsausschüsse.
Das ist ja eh ein Problem, dass sich alles so lange hinzieht, dass es teilweise verjährt ist oder im Falle der S-Records, dieser Aufzeichnung, dass man gar nicht mehr weiß, ob die überhaupt noch existieren bei der Polizei, ob sie die überhaupt noch aufbewahren müssen. Warum dauert es so lange?
Also zuerst, die S-Records müssten, wenn sie denn noch da sind, müssten sie vorhanden sein und das deswegen, weil das Verfahren, also diese 24 Ordner Kofferbombenverfahren gegen das Trio als historisch wertvoll eingestuft wurden. Das ist der Grund, warum diese Akten 20 Jahre später überhaupt noch vorhanden sind. Normalerweise datenschutzrechtlich hätte das alles schon längst vernichtet sein müssen. Warum alles so lange dauert, ist, weil es neben diesen 24 Ordnern weitere tausende Ordner gibt, die allein in Thüringen vorliegen. Ich glaube, in Thüringen haben wir aktuell 12.000, 13.000 Ordner. Und da natürlich oft ein Stochern im Heuhaufen und zum Zweiten sehr viel Detailarbeit. Es ist ja auch immer nur ein Kleinkomplex, der an dem jeweiligen Tag gefragt wird. Und eigentlich rein von dem, was in den ganzen Akten steht, was darüber hinaus an Informationen vorhanden ist, reichen diese einmal monatlich Sitzungen nicht aus. Man müsste höchstwahrscheinlich 4-mal monatlich tagen und selbst dann würde man nicht zum Ende kommen. Warum es so lange dauert? Weil diejenigen, die was wissen, nichts sagen. Das ist vielleicht die entscheidende Erklärung dafür.
Man hat ja auch gesehen, man hangelt sich so an Fragmenten entlang oder an einzelnen Indizien. Wie ist das, dass die Reaktion des Innenministeriums vorhin bei dem Protokoll, da haben Sie ja gut argumentiert, auch dass es um davorige Dinge geht. Warum blocken die da so ab?
Ich glaube, zum einen kommt da so das Schutzinteresse des Innenministeriums durch. Sie können nicht einschätzen, ist dieses Protokoll möglicherweise VS-vertraulich, VS-geheim, VS-NFD eingestuft? Was für Informationen stehen dort drin? Und Sie können natürlich da sie nicht wissen, dass dieser Fragekomplex plötzlich hervorkommt, können sie nicht wissen, was könnte der Zeuge denn dazu sagen. Und die Aussagegenehmigung ist entsprechend nicht eingeschränkt möglicherweise. Und da, tja, ich sag mal, das Innenministerium hat zum einen eine ganz klare Aufgabe, nämlich immer dann, wenn es um VS-geheim, VS-vertraulich Informationen geht, sofort die Schranke vorzuschieben. Das darf nicht öffentlich verhandelt werden, sondern muss in einer nicht öffentlichen Sitzung verhandelt werden. Das zweite ist immer die Sorge, dass möglicherweise V-Leute auffliegen könnten, die noch nicht bekannt sind. Und das dritte ist, ich glaube, auch so ein Stück weit so ein Grundverständnis dessen, was ist unsere Aufgabe als Innenministerium in dem Untersuchungsausschuss. Und die Aufgabe ist immer dann, wenn die Gefahr besteht, und es geht nur um die mögliche Gefahr, dass es hier über den Komplex NSU hinausgeht oder dass hier Akten betroffen sind mit einer Einstufung, dann das Stoppschild hochzuhalten.
Aber nicht nur, also es klingt jetzt so, dass es nicht, es darum geht auch die eigenen Interessen zu schützen, nicht nur direkt die V-Leute, aber also das war mir nicht ganz klar. Irgendwie hatte ich immer den Eindruck, als Argument wird immer gesagt, wir müssen die V-Leute schützen, aber teilweise wurde ja auch aktiv verhindert, Zusammenhänge zu erkennen oder herauszustellen dadurch.
Jetzt im Zuge des Protokolls?
Nee, in der Argumentation, wenn dann jetzt gesagt wird, wir können das nicht sagen, weil es V-Leute betrifft, dann ging es ja dann auch auf die Argumentation, es geht ja gar nicht um Namen, es geht ja nur um Fakt, also um...
Aber das ist das, was ich mit der allein möglichen Gefahr, das reicht aus. Es geht nicht darum, ob eine konkrete Gefahr besteht, dass der Zeuge jetzt über eine V-Person redet, sondern es könnte möglich sein, dass... Weil eben nicht abschätzbar ist, wohin führt die Fragestellung, ja. Oder auf was will jetzt das Untersuchungsausschussmitglied hinaus.
Okay.
Und wenn das nicht abschätzbar ist, kommt im Zweifelsfall das Stoppschild. Wir wollen gerne, dass wir das erstmal abprüfen können, um was geht es überhaupt. Was betrifft da möglicherweise V-Leute? Welche weiteren Ermittlungsmaßnahmen, Personen aus dem Innenministerium sind davon betroffen? Und um da auch so ein positiv ausgedrückt oder diplomatisch ausgedrückt vorbereitet zu sein als Innenministerium und Schutzmaßnahmen ergreifen zu können, kommt das Stoppschild nach oben. Bitte nicht jetzt, wir müssen uns das erstmal anschauen.
Wie ist es bei der Vorbereitung? Wir hatten jetzt gesehen, manche Abgeordnete hatten gar keine Fragen. Bei manchen, also ich muss jetzt mal zu sagen, zu Herrn Henke von der AfD hatte ich jetzt gedacht, der hätte viele interessante Fragen gestellt, hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, das fand ich gut. Aber manche haben gar nichts gefragt. Ist es, bereitet man sich immer individuell in der Fraktion vor oder trifft man sich dann auch gemeinsam vorher, um eigene Erkenntnisse auszutauschen? Wie funktioniert das?
Also als erstes, Herr Henke hat keine interessanten Fragen gestellt. Das muss ich einfach, ich saß schon im 5.1er-Untersuchungsausschuss und Herr Henke hat sozusagen Fragekomplexe und Geschichten, die damals dort aufgearbeitet wurden, hat er heute nochmal gemacht. Das ist nichts anderes als pure Faulheit und hat nichts mit Vorbereitung oder auch interessanten Fragestellungen zu tun. Das ist die billigste und einfachste Variante, durch den Untersuchungsausschuss als vermeintlich kompetenter und vorbereiteter Abgeordneter zu kommen. Und das ist bei Herrn Henke einfach nicht der Fall. Ansonsten ist die Vorbereitung in der Opposition, also bei der AfD und CDU, gehe ich davon aus, dass die sich jeweils extra vorbereiten. Unter Rot-Rot-Grün wird sich zumindest in Teilen abgestimmt und darüber hinaus macht jeder seine eigene Vorbereitung und liest spezifisch Akten für spezifische Gespräche und ja, versucht sozusagen, wir versuchen unter Rot-Rot-Grün auch ein Stück weit das so abzustimmen. Wir übernehmen den Komplex, ihr den Komplex, um auch ja, effektiver, effizienter und auch abgestimmter zu agieren im Ausschuss.
Jetzt bin ich ein bisschen traurig, aber danke für die Aufklärung. Und wie ist es, gibt es, Sie sagen ja, dass es zu wenig ist, die Treffen, die man hat. Ist es eine personelle Aufstockung möglich oder irgendwie eine anderweitige Unterstützung, dass es irgendwie noch besser laufen kann? Wünschen Sie sich da was? Ist da irgendwas in Aussicht oder möglich?
Also mir geht es weniger um personelle Unterstützung. Ich glaube, wenn, geht es um die Zeitkapazitäten der Abgeordneten, die in dem Untersuchungsausschuss sitzen. Und die sind, je kleiner die Fraktion, umso beschränkter. Weil natürlich viel mehr Ausschüsse pro Abgeordnete übernommen werden müssen und auch viel mehr Themen. Was hinzukommt, ist das Interesse. Da unterstelle ich jetzt mal, dass das Interesse im letzten Untersuchungsausschuss bei allen Fraktionen höher war und das so in der Komplettvariante bei allen Fraktionen heute einfach nicht mehr feststellbar ist. Dass sozusagen eine Vorbereitung für eine Fragerunde gibt und nach der Fragerunde 1 wird nach und nach ausgestiegen.
War das Thema nicht so, also waren die, das klingt jetzt blöd, waren die Zeugen nicht so relevant vielleicht von der Sicht her oder ist es zu komplex vielleicht, um selbst als Abgeordneter durchsteigen zu können vollends?
Ich glaube, es ist ein Mix aus mehrfachen. Zum einen, es ist immer komplexer geworden, der NSU-Komplex und es ist einfach nicht mehr im Gesamten nachvollziehbar, wenn man nicht von Anfang an dem Ganzen beteiligt ist. Das ist gar kein Vorwurf, sondern ich halte das einfach für einen realistischen Fakt, dass Abgeordnete, die jetzt neu im Untersuchungsausschuss sind, gar nicht die Chance haben, 4 Jahre Untersuchungsausschuss 5.1 aufzuholen. Vom Faktenwissen, von Zeugenvernehmung, von Akten, die vorliegen und so weiter und so fort. Das ist das eine. Das zweite, insbesondere bei CDU, unterstelle ich, dass da zum Teil auch mittlerweile ein sich ergeben in wir bekommen sowieso nichts aufgeklärt, vorhanden ist und oftmals die Arbeit, die im Untersuchungsausschuss stattfindet, wenig medial verwertbar ist. Also, dass man im Anschluss große Interviews gibt, große Stories macht oder vor den Kameras auftaucht oder sowas in der Richtung. Das merkt man immer dann, wenn ein spannender Zeuge ist, wo auch plötzlich dann mehrere Kameras da sind, mehrere Journalisten da sind, dann ist eine andere Vorbereitung erkennbar. Ja, bisschen schade vielleicht, aber ich glaube, ohne diese Detailarbeit, die manchmal auch langweilig und kräftezehrend und nervtötend ist, geht es im NSU-Komplex eben leider nicht.
Okay, und für die Zukunft, um das jetzt perfekt aufzuklären und so schnell wie möglich, was braucht es da, was sind die Knackpunkte? Ja, also einmal vom ja, wie muss es jetzt laufen, damit das alles läuft und was sind die Kernpunkte, die wichtig sind, aufgeklärt zu werden?
Um komplett aufzuklären, bräuchte es ein über Abgeordnete hinaus agierendes Gremium, in dem Wissenschaftler, Nebenkläger, Betroffene, Antifaschisten, möglicherweise auch Abgeordnete sitzen, die alle Akten aller Bundesländer und des NSU-Prozesses haben und alle Rechercheergebnisse von Antifa-Gruppen aus den 90er und 2000er Jahren und die dann sozusagen die Möglichkeit haben, Zeugen zu befragen, so ähnlich wie es ein Untersuchungsausschuss macht und die mit ganz unterschiedlichen Perspektiven an und vor allem mit einem Eigeninteresse an die Aufklärung des NSU-Komplexes herangehen. Dann gibt es eine Chance, soweit wie es möglich ist, den NSU-Komplex aufzuklären. In der derzeitigen Konstellation, so wie es im Bund und in den Ländern läuft, wird es von Tag zu Tag schwieriger.
Also eins wollte ich noch kurz mal nochmal fragen, jetzt, weil Sie öfters das Wort Antifa gesagt haben. Also geht es da um Sachen, die die selber gesammelt haben als eigene Aktenrecherche heraus oder was meinen Sie damit?
Ich meine, dass beispielsweise die erste öffentliche Erwähnung des NSU hat die sozusagen Antifa in das APABITS konkret, das antifaschistische Archiv in Berlin, in einer alten Neonazi-Zeitschrift aus dem Jahr 2002 gefunden. Und da steht drin, vielen Dank an den NSU, es hat Früchte getragen, der Kampf geht weiter. Hintergrund ist, dass die drei aus dem Untergrund heraus Spenden sozusagen weitergegeben haben an Neonazi-Organisationen. Und diese Information kam nicht über Polizei, Verfassungsschutz, wen auch immer, sondern kam durch Antifa-Recherche. Dasselbe betrifft die Netzwerke, also wer ist Unterstützer des NSU? Das sind Antifa-Recherchen zum großen Teil, die bis heute öffentlich gemacht haben, Netzwerke nach Baden-Württemberg, nach Hessen, nach Bayern, nach Thüringen oder von Thüringen ausgehend. Wer hat denn wann, wie, welche Konzerte durchgeführt, wurde auf diesen Konzerten Geld gesammelt? Da ist vieles aus alten Antifa-Recherchen, alten Antifa-Dokumentationen, also Fotos und ähnliches mehr, was wir heute verwerten können. Und dazu kommen ja investigative Journalisten, beispielsweise Andrea Röpke, Andreas Speit, die auch schon seit über 20 Jahren in dem Bereich arbeiten. Ja, und dann natürlich auch nicht unwichtig die Ermittlungen des Landeskriminalamtes in Thüringen beziehungsweise auch aktuell des Bundeskriminalamtes. Und nicht zu unterschätzen, eine Wahnsinnsarbeit, die die Nebenkläger im NSU-Prozess leisten.
Alles klar, dann danke schön für das Interview. Schönen Feierabend.
Danke.